So. Jetzt hoffe ich ja, dass mir das gleich nicht alles zu laut wird. Jetzt muss ich irgendwie. Ja, ich stell die Lautstärke hier von den Kopfhörern ein bisschen kleiner. So. Ja. Hallo Herr Zehe.
Hallo Frau Stelter.
Diesmal gibt es überhaupt gar nicht irgendwie so ein großartiges Angepimmel von Anziehgedöns, ne?
Nee. Weil wir heute mitten unterwegs sind und den Podcast starten.
Denn wir hatten vorher schon was anderes vor. Kleine Vorgeschichte. Ich bin schon seit irgendwie 30 Jahren jetzt bei der Netbank Kunde. 10 sind es bestimmt schon. Und die haben jetzt einen Brief geschickt, in dem sie mir mitteilen, dass das Konto mit Gehaltseingang oder überhaupt Einkommenseingang etc., was bisher noch kostenlos war, jetzt auf einmal ab 1.1. nächsten Jahres 4,85 € pro Monat kosten soll. Und das für eine Bank, die noch nicht mal irgendwie groß sozial engagiert oder sonst irgendwas ist oder irgendwas, weißt du, so wie die GLS-Bank oder das Konto bei der Sparda, dieses Horizont, wo von wegen irgendwie ökomäßig oder soziales Engagement oder sonst irgendwas mit irgendwie finanziert wird, gegenfinanziert wird oder sonst irgendwas, sondern einfach nur jemand mein Geld verwaltet, was ich habe oder auch nicht, das kostet mir zu viel. Und deshalb habe ich jetzt bei einer anderen Bank ein Konto eröffnet und da sind wir jetzt gerade eben gewesen. Also nicht bei der Bank, sondern beim Edeka, denn die Postfilialen sind ja inzwischen rar. Es gibt quasi nur noch die anderen Dinger. So. Postkreativverfahren gemacht, weil ich Videoident etc. total beschissen finde. Ich hasse Videotelefonie aufs Schärfste. Das mache ich nur mit ganz ausgewählten, seltenen Personen und so. Und ne. So. Und weil ich das nicht unterbrechen wollte, haben wir gesagt, okay, machen wir erst das und dann verpasst. Denn Herr Zehe hat was zu erzählen. Bitte, Herr Zehe, erzählen Sie jetzt.
Ja, wie im letzten Podcast angekündigt, hatte ich ja in der vergangenen Woche eine ziemlich ereignisreiche Woche sozusagen. Also unter anderem ja die erwähnte Fahrt nach Düsseldorf, wo es ja um eine gewisse Diagnose gehen sollte. Und das ist auch alles passiert. Ich war also in Düsseldorf, bin da morgens hingefahren, ganz früh. Um 6 ging der Zug, um 4:30 bin ich aufgestanden. Sogar um 4:15 schon, weil ich dann schon wach war. Und dann dachte ich, jetzt schläfst du besser nicht nochmal ein, sondern stehst gleich auf. Und da bin ich dann hingefahren, hatte eine Stunde lang ein sehr spannendes Gespräch mit dem Arzt, der die Diagnose macht, dem Herrn Dr. Schilbach.
Und den man offensichtlich sehr weiterempfehlen kann.
Ja.
Erzähle.
Ja, auf jeden Fall.
Also
sehr kompetent.
Die Diagnose in Düsseldorf, die können das.
Die können das, ja.
Gut, weiter.
Und ja, ich hatte im Vorfeld ja so einen Selbsttest hingeschickt, der seit Jahren auch immer positiv ausgefallen ist, wenn ich den gemacht habe zu verschiedenen Stimmungs- und Gemütslagen und so weiter. Und dann ja, haben wir uns da darüber unterhalten, so über mein Leben, so ein bisschen so über bestimmte Aspekte, die er dann abgefragt hat. Und am Ende sagte er mir dann tatsächlich so, dass bei mir ganz definitiv die viele charakteristische Merkmale des Asperger-Syndroms vorhanden sind. Und
also Herr Zehe ist jetzt auch offiziell Autist.
Genau.
Kinder, es tut mir sehr leid, jetzt kommt ein Tüdelü. Ich habe das schon gesehen, beziehungsweise gehört gerade. Ich falle jetzt nicht, aber wir müssen jetzt durch. Zu spät.
Das ist heute schon, ob das derselbe Wagen ist wie vorhin?
Nein. Das ist jetzt ein Feuerwehr-Notarztwagen.
Okay. Das sind jetzt mehrere.
Notarzt, ja.
Ja. Ne? Weil es gibt manche, die wie der eine, der erste eben, die klingen furchtbar verschnupft, so wie so eine zugestopfte Trompete, wie von, weißt du, wie vom Louis Armstrong oder so, weißt du? Diese zugestopften Trompeten, so. Naja, jedenfalls klang dieses Tröte da auch
vollgerotzt, Herr
Ja.
Das ist das Wort, das du gesucht hast.
Danke, danke.
Bitte. Ja, komm, wenn Louis Armstrong Trompete spielt, einmal umgedreht, der hatte immer einen Eimer Wasser. Dann nicht ein Eimer, sondern halt, ne, also kein Wasser, sondern nach dem Konzert. Gosh, du bist so ekelig manchmal.
Pfui.
Ja, genau. Da, Herr C. ist offiziell.
Jedenfalls bin ich jetzt offiziell diagnostiziert und es hat im Grunde das bestätigt, was ich schon seit Jahren vermutet habe. Es war jetzt also nichts, wo ich jetzt dann dachte, so, oh Gott, wie schrecklich, sondern im Gegenteil, ich war sehr erleichtert, dass das auch ein unabhängiger Fachmensch so bestätigt hat.
Ja. Warum habe ich jetzt mein Handy nicht weg? So schön, so hübsch.
Ach, und ja. Ne, auch, dass eben, dass ich mir das nicht eingebildet habe, die ganzen Jahre und die, also was ich ja auch schon seit der Jugend weiß, ne, dass ich da teilweise doch ganz anders getickt habe als viele meiner auch blinden Schulkameraden oder Internatskollegen oder ähnliches. Also das habe ich durchaus immer schon gemerkt und nach diesem einen Meltdown in Düsseldorf vor ein paar Jahren auf der Konferenz auch noch mal mir aus dem Blickwinkel in der Rückschau angeguckt.
Herr C., das ist ja jetzt auch schon irgendwie so, es schließt sich ein Kreis, oder?
Ja. Ja, das war...
Der heftigste Hinweis geschah in Düsseldorf und genau an eben dort, in dem Ort wirst du diagnostiziert.
Ja.
Das ist jetzt auch... Hat das was, oder?
Das hatte was, ja, das musste ich auch sagen. Und Herr Dr. Schülbach fragte mich dann, warum ich dann ausgerechnet nach Düsseldorf käme. Das ist doch so weit weg von Hamburg. Ich so, ja.
Weil ja, pass mal auf, so und so.
So und so in Hamburg habe ich das im Sommer angefragt. Zwei Jahre Wartezeit als Erwachsener. Ne, also Erwachsenen-Diagnosestellen gibt es in Deutschland nicht ganz so viele. Und es gab mal mehr und das haben jetzt auch einige noch aufgehört. Vor allem auch einige Psychologen haben aufgehört, die Diagnosen zu stellen, die das früher gemacht haben. Das heißt, für Erwachsene, die diagnostiziert werden wollen oder müssen oder dürfen, ist das alles noch viel schwieriger und mit eben sehr langen Wartezeiten.
Wobei es ja für Kinder schon krass ist. Ne? Das haben wir ja auch jetzt neulich wieder mitgekriegt. Um wen es da geht, ist nicht so wild, aber es ist auf jeden Fall auch sehr krass.
Mhm.
Auch da... Ja. Egal.
Das manche nehmen Erwachsene auch dann gleich rundheraus ab. Habe ich auch erlebt, als ich dann nach Stellen gesucht habe, von wegen, Erwachsener, ja, brauchen wir gar nicht weiterreden. Sagte, wenn Sie ein Kind hätten, das diagnostiziert werden soll, können Sie es gern vorbeischicken, aber Sie selbst nicht. Ich so, danke fürs Gespräch.
Ja, ihr mich auch.
Genau.
Ihr mich auch.
Naja, jedenfalls ist das Thema jetzt durch. Und jetzt, da fällt mir gerade noch ein, ich habe Donnerstag vergessen, ich wollte eigentlich in Berlin absagen, weil er war sich so sicher.
Du brauchst
keine
Zweitmeinung.
Ich brauche da keine Zweitmeinung.
Er ist ja Arzt.
Er ist Arzt, er ist Psychiater.
Und diese Diagnose dürfte auch von keiner Seite irgendwann jemals angezweifelt werden.
Das denke ich auch.
Ne? Ich glaube auch, du brauchst keine Zweitmeinung.
Genau. Und,
ja, Herr C. ist quasi nach Hause gekommen.
Ja. Ne? Hab da auch für diejenigen, die meinen Twitter-Feed verfolgen, da auch neulich dann in einem Thread die ganze Reise dokumentiert, inklusive einigen Dingen, die im Zug um die Zugfahrt herum passiert sind, inklusive Verspätungen und aufgeholter Verspätungen. Ich war ja ganz erstaunt. Der IC, also IC, der in Düsseldorf mit einer halben Stunde Verspätung
also
ankam, der auf dem Rückweg...
Wir reden jetzt von dem mit den zwei Buchstaben, ja?
Ja, genau. Ne? 50 Jahre altes Chassis, dementsprechend laut und klapprig. Das Modernste darin waren irgendwie erneuerte Züge aus der ersten Generation von ICEs mit Steckdose und so weiter, also Strom und so. Jedenfalls, der kam aus Koblenz in Düsseldorf schon irgendwie mit einer halben Stunde Verspätung an.
Ja.
Und hat es aber geschafft, durch mehrfaches Aufholen von Zeit, sogar noch mit einem Rückschlag zwischendurch, in Hamburg nachher pünktlich anzukommen. Ich war begeistert. Sowas passiert bei der Bahn eigentlich selten. Normalerweise schaukeln sich solche Verspätungen immer noch weiter auf. Aber er hat einmal zwischen Gelsenkirchen und Münster und dann zwischen Osnabrück und Bremen und auch dann auf der letzten Etappe zwischen Bremen und Harburg nochmal die Zeit richtig rausgeholt. Und das war, ich war wirklich platt. Der hat das geschafft, die Strecke von Bremen nach Hamburg, die 10 Minuten Verspätung, die er da noch hatte, tatsächlich aufzuholen.
Da kannst du mal sehen. Das ist schon.
Was aber auch zeigt, dass die teilweise anscheinend künstlich ein bisschen ausgebremst werden auf der Strecke. Vermutlich, um die irgendwie so ein bisschen zu schonen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall können sie da anscheinend wirklich so viel schneller fahren, dass sie so eine Verspätung noch rausholen können.
Naja, ich sag mal so, es ist immer ganz gut, mit ein bisschen Puffer unterwegs zu sein.
Ja.
Das ist immer so. Mhm. Weil egal was, es kann ja immer irgendwas passieren. Mhm. Und ja. Also von daher, ich glaube nicht, dass sie ja irgendwie mit Absicht irgendwie bremsen oder so, sondern sie planen halt von vornherein ein gemütliches Tempo ein. Und wenn es denn nötig sein sollte, dann kann man halt noch ein bisschen was rausholen.
Ja.
Ich finde das jetzt ganz gut.
Ja. Jedenfalls war das ein sehr...
Wir sind übrigens gerade im Hamburger Stadtpark.
Ja, mal auf einer ganz anderen Strecke unterwegs und podcasten als sonst.
Und ich fürchte, es wird gleich gehörig anfangen zu pissen.
Okay.
Ja, egal. Wir gehen gleich sowieso wieder andersrum. Wir werden jetzt gleich hier eine kleine Runde drehen. Und dann also wortwörtlich eine kleine Runde.
Ja.
Im Sinne von, wir fangen jetzt an, einen Kreis zu gehen und gehen um einen Dings rum und wir gehen jetzt genau wieder zurück.
So. Wunderbar.
Das war die kleine Runde. Ja, wir sind jetzt hier am Stadtparksee und werden jetzt langsam auch wieder so heimlich antreten.
Ja.
So fit bin ich nämlich nicht.
Ja. Das heißt, heute wird das auf jeden Fall auch eine etwas kürzere Folge, aber das wollten wir
auf jeden Fall erzählen. Ja, wir sind auf jeden Fall noch nicht fertig mit Reden.
Nein, denn ich hatte noch was Zweites am Wochenende.
Ja.
Diejenigen, die auf Facebook und auf Twitter mitlesen, die wissen es schon. Bei uns in der Familie gab es, ich glaube, nach Generationen überhaupt erst das erste Mal eine goldene Hochzeit zu feiern. Also 50 Jahre verheiratet, nämlich meine einzige noch lebende Tante. Und ihr Mann, also mit jüngerer Schwester meiner Mutter und ihr Mann, die haben am 24. Oktober 1969 standesamtlich und am 25. kirchlich geheiratet. Und jetzt am 26. Oktober 2019 haben sie ihre 50-jährige Hochzeit gefeiert.
Und haben, wenn ich mich nicht täusche, das Ehegelübde kirchlich nochmal erneuert.
Genau. Der war
ich finde das sehr, sehr, sehr zauberhaft. Es tut mir wirklich leid, dass ich nicht dabei sein konnte. Ja, also... Heute ist wieder ein relativ guter Tag, dass ich so ein bisschen spazieren gehen kann, aber zum Wochenende hin. Ich habe die Nacht von Freitag auf Samstag exakt 0 Stunden 0 Minuten geschlafen. Also tatsächlich. Und war halt insgesamt, jedenfalls Herr Zehe war alleine da. Und hat mir ein paar zauberhaftes Videos geschickt und ein paar wunderhübsche Fotos.
Sie hatten sogar die Zeitung von 1969 da, wo die Heiratsannonce drin stand, inklusive Schreibfehler.
Schreibfehler.
Mama sagte, ja, daran kann sie sich sogar noch erinnern, dass das damals falsch geschrieben worden ist. Ne? Und,
ja, ich weiß, das ist ja jetzt auch... Treppe?
Ja. Aber wenn du das nicht erwähnt hättest, hätten sie mir das wahrscheinlich gar nicht erzählt, weil wahrscheinlich überlesen sie das einfach so. Also ich hatte Mama dann nochmal drauf angesprochen, nachdem du das geschrieben hattest gestern Morgen.
Ja,
da habe ich meine Mama nochmal drauf angesprochen.
Ach, ja.
Sagte, ja stimmt, die haben sich damals verdruckt, meinte sie dann.
Ja,
ne?
Ja, voll falsch. Den Namen.
Ja.
Anstelle eines T ein K eingesetzt. Auch ein bisschen doof.
Ja.
Aber egal.
Naja.
So, die beiden haben sich immer noch sehr lieb. Die Familie insgesamt ist sehr fruchtbar.
Ja, kann ich ja mal kurz erzählen. Ja. Die Tante hat 5 Kinder, 4 Töchter, einen Sohn.
Ja.
Die erste Tochter hat 2, die zweite 3, der Sohn hat 2 Kinder und die vierte Tochter, das vierte Kind hat 2 und das fünfte Kind hat auch 5 Kinder. Also hat sie 14 Enkel und inzwischen sogar einen Urenkel.
Also man hat ja auf dem Dorf keine Hobbys, oder?
Während meine Mama hat 2 Kinder.
Und da so, geht die Linie auch definitiv nicht weiter.
So wie es aussieht, nicht. Nee, genau.
Nee, das Einzige, was da vielleicht noch kommen könnte, ist deine Schwester. Und die hat ja neulich auch schon gesagt, sie weiß nicht, ob das sich noch ändert, dass sie Kinder kriegt.
Jo.
Ja. Genau. Ja, nun, ne? Ja, also sehr, sehr wild, sehr nett.
Ja.
Ja, Kinder.
Und gestern bin ich dann nachmittags zurückgefahren und habe ich dann in einem sehr vollen Metronom gesessen, der uns alle an einen noch volleren Hauptbahnhof ausgespuckt hat sozusagen. Also das war so dermaßen voll, so voll habe ich das am Hauptbahnhof selten erlebt. Es war kaum ein Durchkommen und ich hätte, um zur S-Bahn zu kommen, irgendwie mich durch wirklich hunderte Menschen wühlen müssen und das sah auf diesem komischen Steg von der Wandelhalle und da habe ich dann gesagt, ne,
bringt mich mal zum Taxi.
Bringt mich mal zum Taxi, das ist stressfreier und ich war sowieso ziemlich kaputt von der Reise und von dem Samstagabend. Das war zwar eine sehr schöne Feier, meine Ohren haben auch gut. Oh, Elektroauto.
Nee, Elektroroller.
Ah, das Mofa. War ein Roller.
Das war ein Mofa.
Ah ja, okay.
So ein Mofa-Roller.
Mhm.
Genau.
Jedenfalls habe ich Samstag fast bis zum Ende durchgehalten. Ich glaube, die haben noch eine Stunde weiter gefeiert, nachdem ich dann meinen Vater gebeten hatte, mich nach Hause zu fahren.
Heimlich nach Hause zu kutschieren.
Die anderen sind noch mal... Also mein Vater ist nochmal umgekehrt, hat dann meine Mutter noch abgeholt, die ist da geblieben und die sind dann bis quasi zum Schluss geblieben.
Ja.
Und waren dann aber um 10 oder so waren sie auch zu Hause.
Ja. Ja. Ich hatte 2 wundervoll ruhige Tage und habe nichts getan. Nee, ist gelogen. Ich habe viel getan, ich habe Pakete angenommen, ich habe... Ich habe mein Pflegegeld tatsächlich auf den Kopf gehauen, also das Geld, was da die Krankenkasse mir überweisen sollte, noch für die Umzugskosten. Da haben wir, Herr C. und ich, uns untereinander geeinigt, dass ich die quasi zur freien Verfügung habe und ich mir davon auch einen neuen Computer kaufen durfte. Und das wurde dann ein Surface Pro 7. Das habe ich eingerichtet und... ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Mein Gehirn steht ja quasi nie still. Außer es wird gezwungenermaßen stillgelegt, so mühlemäßig oder so. Und ich will ja irgendwie ganz viel tausend Sachen immer machen, ne? Also, wenn ich ein Instrument spielen möchte, dann möchte ich nicht nur ein Instrument spielen, sondern ich möchte gleich irgendwie 30 gleichzeitig lernen. Ich möchte auch nicht nur eine Maltechnik machen, sondern ich möchte gleich 20 davon lernen und tun und machen und so weiter. Naja, im Moment sieht es so aus, dass meine Interessen Richtung Sketchnoting, Bullet Journal, Wasserfarben, also Aquarell, nicht Wasserfarben, ne? Also ich sehe das schon hier so richtig, Aquarellfarben in schön und musikinstrumentenmäßig habe ich jetzt meine Blockflöte wieder rausgeholt, meine alte Blockflöte und spiele die jetzt vernünftig ein, richtig. Und ein Keyboard, ein kleineres mit 76 Tasten und alles habe ich mir auch noch gegönnt. Und die Sache mit dem Ploppen und Sticken und Nähen, das ist natürlich auch immer noch da Thema. Und malen nach Zahlen und nebenbei lese ich noch sehr viel und höre Hörbücher. Und,
Hörbücher können ja zum Glück immer weggehört werden, während du die anderen Sachen machst, ne?
Ich überlege gerade, Herr Zehe, ja. Eigentlich ist es ja gar kein Wunder, dass ich mich permanent gestresst und so weiter fühle, oder?
Soll ich da jetzt ernsthaft was zu sagen? Ich glaube, ich halte lieber meine Klappe.
Leck mich am Arsch. Ich will zu viele Sachen. Und alles klar. Ich habe jetzt auch schon überlegt, ich hatte die ganze Zeit von Kindesbeinen an, irgendwie im Alter von 6 habe ich angefangen, Blockflöte zu spielen, und zwar Sopran, und habe dann irgendwann im Alter von 10 dann Altblockflöte noch dazu gekriegt. Das Ganze habe ich noch gelernt, bis ich insgesamt so 16 war, so circa. Dass ich nebenbei noch Klavier und alles und Saxophon, Klarinette etc. hatte ich zwischendurch auch noch. Ich wollte eigentlich auch mal Musik studieren, das durfte ich damals nicht, das wurde mir verboten, und daraufhin habe ich komplett alles aufgegeben mit 16. Und ich fange halt jetzt wieder an und ich merke, ich habe es nicht verlernt. Also, sobald ich die Blockflöte wieder in der Hand habe, kommt ein unglaublich schöner, voller Ton raus.
Oh ja.
So, das liegt nicht nur an der Flöte selber, sondern ich kann es tatsächlich immer noch.
Das stimmt.
Und ja, wie gesagt, also mit Sopran habe ich angefangen und irgendwann kam dann Alt dazu. Meine Mutter hatte mir früher mal eine richtig teure Sopran-Blockflöte aus Palisanderholz, eine Möck Rottenburg, geschenkt. Und die habe ich immer noch, die lebt immer noch, die sieht wundervoll aus, die klingt auch immer noch wundervoll, riecht inzwischen ein kleines bisschen muffig, aber es macht nichts. Und Herr Zeher hat mir dann vor einigen Jahren dann schon aus derselben Modellreihe ebenfalls Möck Rottenburg aus Palisander eine Altblockflöte geschenkt, die ich jetzt tatsächlich endlich richtig einspiele. Auf, dass die Flöte auch weiß, dass sie eine Flöte ist und nicht eine Geige. Ne? Den Spruch hat der Zeh heute Morgen gefällt, wenn ich mich nicht enttäusche. War das heute oder was gestern?
Ich glaube gestern Abend.
Ich weiß es nicht. Ich und die Zeit. Ja. Jedenfalls so. Und ja, die spiele ich jetzt tatsächlich richtig ernsthaft ein und habe auch Noten und habe jetzt aber tatsächlich gemerkt, ich will noch so viele andere Dinge machen. Und tatsächlich wirklich auch tun und nicht einfach nur irgendwie die Lehrmaterialien besitzen und sammeln oder so, sondern ich möchte es tatsächlich auch tun. Und habe neulich gerade so überlegt, also erst, pass mal auf, ich führe erst mal einen Gedanken zu Ende. Viel Zeit etc. und habe mir dann gedacht, ich sollte mich vielleicht am besten tatsächlich für eine Sache entscheiden, im Sinne von nur die Blockflöten betreffen, liebe Leute, alles andere ich natürlich machen. Sopran oder Alt. Und weil ich so viel Zeit dann auch nicht habe, mich tatsächlich jetzt auch noch um die Sopranflöte richtig zu kümmern. Und ich mag den Klang der Altflöte viel lieber und ich werde jetzt tatsächlich richtig ernsthaft mit der Altblockflöte weitermachen. Und jetzt versuche ich mal den Gedanken zu Ende zu führen, den ich davor noch hatte. Oh, mein Gehirn und ich, manchmal sind wir nicht so beste Freunde. Genau. Es ging anders für diesen Gedanken, war eine Unterhaltung mit der Supernichte. Die hat sich zum Geburtstag nämlich auch eine Blockflöte gewünscht. Ganz, ganz, ganz doll, nötigst dringend und das macht so schöne Töne und so weiter. Und als sie die dann gekriegt hat, tatsächlich nach einem langen, harten Kampf von uns, wollte ich ihr lieber einen Kinderknopf schenken, aber sie sagte, das macht schiefe Töne. Und ich so, okay, du musst noch viel lernen. Dann hat sie die ersten paar Töne gespielt und das war natürlich extrem schief und sie weiß natürlich überhaupt keine Ahnung. Und sagt sie, Petra, kannst du das? Ja. zeig. Und dann habe ich die Flöte angespielt und ihre Augen wurden immer größer und sagte, wie machst du das? Und, ja, das kann ich dir sagen, wie ich das mache. Soll ich es dir zeigen und so weiter? Und in dem Gespräch und auch später dann, ich habe dann nochmal mit ihr gesprochen, ein paar Wochen später, ich sage, na, hast du schon geübt? Warte, nee, ich habe noch so viele andere Sachen zu tun, das geht gar nicht. Also sie ist 9 jetzt, ne?
Genau.
Und sie hat ein Büro, ein eigenes, und sie kann ja gar nicht, sie hat überhaupt gar keine Zeit zum Üben, das geht natürlich gar nicht. Und dann habe ich mich an mich als Kind erinnert. Ich wusste genau, Schatz, unsere Gehirne sind extrem ähnlich. Du bist genau wie ich, hochbegabt, dir fliegt alles zu und du bist eigentlich gewohnt, dass du nicht üben musst, für nichts eigentlich. Ne? Du verstehst Mathe sofort, du verstehst die Rechtschreibregeln sofort, etc. Du weißt ganz genau. Aber so, und das macht auch Spaß und das ist gut. Und dann gibt es Sachen, für die muss man üben. Und das frustriert, wenn da halt nicht eben das sofort funktioniert. Das kann ich halt sehr gut nachvollziehen. Das war bei mir auch immer so. Dann habe ich so für mich gedacht, ihr wisst, ich bin jetzt 47, also kurz vor 48. Ich glaube, Viertel vor 48, ne?
Ja.
Und jetzt erst kam mir die Erkenntnis, dass es halt einfach Dinge gibt, wie Fahrradfahren, wie Instrument lernen, wie Schwimmen lernen, etc., dass es motorisch, körperlich, das muss man trainieren, das muss man üben. Das fällt einem halt nicht so zu. Das ist nicht so wie der Gehirnmuskel, der alles automatisch kann. So. Sondern das muss halt richtig geübt werden. Und nachdem ich diese Erkenntnis, diese bahnbrechende Erkenntnis mit Viertel vor 48 endlich hatte, ich hoffe, meine Supernichte braucht nicht so lange dafür, denn das behindert dann doch ganz schön in vielen Dingen. Habe ich jetzt tatsächlich richtig ernsthaft angefangen, jeden Tag Blockflöte zu üben und einzuspielen und so weiter. So, also ich brauchte tatsächlich erst diese Erkenntnis. Das ist auch verrückt eigentlich.
Tja, manchmal ist das so.
Super. Ja, ich hatte halt nie den Sinn des Übens erfasst, tatsächlich. Mhm. Was mich dann ja auch wieder zu diesem anderen, zu diesem einen Buchmarke, von dem ich dir erzählt hatte da, ne? Diese The Four Tendencies.
Ja.
Erzählt.
Mhm.
Wir sind jetzt bei einer halben Stunde.
Jo.
Das heißt, ich könnte darüber eigentlich noch ein bisschen referieren. Ich kann das einmal kurz anreißen. Es gibt eine Dame, die nennt sich Gretchen Rubin. Ich lese ja auch ziemlich viel und so. Die hatte die Theorie, also es gibt ja verschiedene Persönlichkeitstheorien, Tests etc. Und sie hatte halt die Idee, man könnte die Leute auch in 4 Gruppen einteilen, und zwar wie sie mit inneren und äußeren Erwartungen umgehen. Erwartungen, Verpflichtungen. Da gibt es einmal die Pflichterfüller, die tun alles, was von innen herauskommt, also innere Erwartungen und äußere Erwartungen. Dann gibt es die Rebellen, die stehen auf der genau gegenüberliegenden Seite. Die tun weder das eine noch das andere, sondern nur das, worauf sie Bock haben. Und also die brauchen halt diese große Freiheit, die lassen sich in nichts einpressen, weder von innen noch von außen.
Gleich mal da vorne ist auch.
Und dann gibt es noch einmal die Teamplayer. Das sind die, die mit äußeren Erwartungen und äußerem Druck perfekt funktionieren, aber mit den inneren Sachen überhaupt nichts auf die Reihe kriegen. Das sind dann die, die jemanden brauchen, um zu trainieren, weil sie so alleine den Arsch nicht hochkriegen. Und dann gibt es noch die Hinterfrager. Die finden äußere Erwartungen erstmal du erklärst mir mal einen guten Grund, warum. Und erst wenn das überzeugend ist, dann mache ich das. So, und die können halt mit den inneren Erwartungen, sofern sie sinnvoll sind, super gut umgehen. Und für die äußeren Erwartungen brauchen sie halt erstmal eine ordentliche Erklärung. So, ich bin klar ein Hinterfrager. Ich muss wirklich wissen, was der Sinn dahinter ist, hinter
ich
einer Sache.
Ich übrigens auch.
Wir haben uns da auch lang und breit drüber unterhalten, Herr C. und ich. Und es ist bei mir ganz, ganz klar Hinterfrager. Und jetzt auch wieder die Schleife zurück zum Blockflöte. Und es gibt halt manche Dinge, die sind halt körperlich, die muss man trainieren. Und dazu gehört halt auch Instrument lernen. Wenn ich den Sinn verstanden habe und damit einverstanden bin und ich möchte jetzt tatsächlich sagen, ich möchte Blockflöte spielen und okay, dafür muss ich trainieren, so, dann kann ich das für mich akzeptieren und dann kann ich das auch durchziehen. Ich habe früher nie den Sinn dahinter verstanden, weswegen man für irgendwas trainieren, lernen oder sonst irgendwas müsste, weil mir immer alles zugeflogen ist. So. Jetzt habe ich aber viel geredet. Kinder.
Ja.
Entschuldigung.
Macht doch nichts.
Jedenfalls, was ich eigentlich auch noch erwähnen wollte, ich hatte ja im letzten Podcast kurz angedingst von wegen die Idee des Rollstuhls ist inzwischen eigentlich vom Tisch. Und es ist jetzt inzwischen eine andere Idee auf dem Tisch, und zwar die eines vernünftigen, leichten Rollators, und zwar auch in der Wohnung, auf das ich mich sicher bewegen kann, wenn ich mal nicht so einen Tag wie heute habe. Die Tage wie heute sind leider extrem selten geworden. Ja.
Jo.
Und da habe ich nächste Woche einen Termin bei meinem Hausarzt. Das ist nächste Woche, 6.
Ja.
Und werde mit dem dann nochmal drüber diskutieren. Ja. Ja. Ja, da vorne stehen jetzt Umzugsleute. Herr Zehe, ich sag jetzt schon mal Tschüss, ne?
Ja, und ich schließe mich an. Ich habe auch nichts weiter hinzuzufügen.
Kinder.
Das Wichtigste, was wir euch erzählen wollten, haben wir euch erzählt.
Genau. Tschüss.
Tschüss.